SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Generalkonsul Felix Schwarz. Deutschland feiert seinen 75. Geburtstag. Doch was feiern wir da eigentlich?
Also wir sehen als Gründungs- oder Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland das Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai 1949.
Und wie ist es denn zu diesem Grundgesetz oder dieser Verfassung überhaupt gekommen?
Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 stand ja Deutschland unter der Verwaltung der Alliierten. Es war dann aber relativ schnell klar, dass Deutschland wieder in eine Eigenverantwortlichkeit zurückkehren sollte und musste. Und in dem Kontext stellte sich die Frage, auf welcher Basis soll das denn passieren? Und dann gab es einen Prozess, Herren-Chiemsee-Prozess nennt sich das, weil man tagte auf einer Insel, die so genannt wurde. Und dort haben Verfassungsväter und Verfassungsmütter sich überlegt, wie soll eigentlich das neue Deutschland aussehen? Was sind die Eckpfeiler davon und auf welcher Basis soll das dann weiter stattfinden? Und das Ende dieses Prozesses war dann tatsächlich das Aufstellen des Grundgesetzes, wie wir es nennen.
Das war ja wohl, glaube ich, ein Gremium von ungefähr 60 Menschen, die da zusammenkamen. Aber es waren nur 4 Frauen darunter.
Ja, obwohl im Grundgesetz auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau steht, war das praktisch noch nicht ganz so weit zu dem Zeitpunkt. Immerhin waren auch 4 Frauen dabei. Ich glaube aber auch, dass die Männer sich haben leiten lassen von Gleichberechtigung schon zu dem Zeitpunkt.
Hat man sich denn etwas völlig Neues ausgedacht oder gab es etwas, woran man anknüpfen konnte? Man konnte ja sicher nicht an das Dritte Reich anknüpfen.
Nein, an das Dritte Reich konnte man nicht anknüpfen. Das war ja ein Unrechtsstaat in ganz, ganz vielen Bereichen. Und in der Tradition sah man sich natürlich und zum Glück nicht. Natürlich haben sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes umgeschaut. Sie haben geguckt in anderen Ländern. Sie haben auch geguckt in der deutschen Geschichte, was für Regelungen dort Sinn gemacht haben und welche gut waren. Und man hat, und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, sich die Frage stellt, was stellen wir eigentlich ins Zentrum dieses neuen Grundgesetzes? Und das war letztlich der Mensch, beziehungsweise die Würde des Menschen. Und das steht deshalb auch in Artikel 1. Dann hat man sich, weil man den Menschen ins Zentrum gestellt hat, gefragt, was sind eigentlich die Rechte, die ein Mensch haben soll? Die Menschenrechte im weiteren Sinne, wir nennen das die Grundrechte, die sich in den ersten Artikeln bis zum Artikel 19 einschließlich der Verfassung des Grundgesetzes befinden. Und dann hat man sich noch Gedanken gemacht um Themen, wie soll der Staat eigentlich aussehen, wie ist die institutionelle Aufstellung, also Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesregierung. Und dann gibt es natürlich noch so ganz viele andere Themen, mit denen wir als Bürger gar nicht so direkt immer in Berührung kommen, die Finanzverfassung zum Beispiel, das Verhältnis von Bund, Ländern und so weiter.
Ja, die Würde des Menschen steht ja ganz oben an in der Verfassung und auch richtig so. Im Dritten Reich wurde die ja nur mit den Füßen getreten. Aber es gibt ja noch andere Rechte, zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Was ist denn noch drin?
Ja, die Meinungsfreiheit ist natürlich ganz wichtig, seine Meinung äußern zu dürfen, ohne dass man Angst haben muss vor Repression. Ich glaube, für jeden Menschen ist das sehr unterschiedlich, was die besonders wichtigen Rechte sind. Ich glaube, zu einer Zeit unmittelbar nach Inkrafttreten war zum Beispiel die Religionsfreiheit noch sehr wichtig, dass man sich seine eigene Religion aussuchen konnte, dass man aber auch nicht religiös sein muss. Ja, man durfte ja auch, man kann ja auch atheistisch oder einer anderen Weltanschauung anhängen. Das wurde dort schon festgeschrieben. Ich glaube, was auch immer ein sehr, sehr wichtiges Grundrecht ist und das Verständnis der Bürger vom Staat, wo er ins Spiel kommt, ist die Gleichheit vor dem Recht, dass alle Menschen, Mann oder Frau, unabhängig von Herkunft und Stand gleich sind und die gleichen Rechte haben. Das sind aus meiner Sicht so die Kernthemen, an die man immer wieder denkt.
Ist denn auch irgendwo festgeschrieben, was der Bürger, der in diesem Land lebt, für Pflichten hat?
Also nehmen wir mal eine Pflicht, die auch im Grundgesetz steht, die auch wieder aktuell diskutiert wird, ist die Wehrpflicht beispielsweise. Also die Forderung des Staates an seine in dem Kontext männlichen Mitbürger, den Staat gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Das ist eine Pflicht. Es gibt ganz viele Pflichten, die sich so mittelbar ergeben, zum Beispiel die Pflicht, Steuern zu bezahlen, weil es ja auch eine Finanzverfassung gibt dort drin. Aber eigentlich ist das Grundgesetz von der Grundansprache des Bürgers eher darauf angelegt zu sagen, welche Rechte man hat, also welche Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Aber klar, Rechte und Pflichten gehen da Hand in Hand und sind häufig ja auch die Kehrseite.
Nun hat es ja in Deutschland mehrere Versuche gegeben, eine Verfassung zusammenzubauen. Die Paulskirche ist vielleicht der bekannteste, aber auch natürlich die Weimarer Republik. Ist denn diese neue Verfassung der Bundesrepublik so schrecklich anders als die Versuche, die vorher gemacht worden sind?
Ich glaube, das Grundgesetz ist einfach moderner. Und nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges war das einfach der Versuch und ehrlich gesagt auch zu dem Zeitpunkt die Chance, bei einem Punkt Null anzufangen, einfach mal alles neu und unvorbelastet aufzusetzen. Und deshalb ist, glaube ich, dieses Grundgesetz für seine Zeit damals sehr, sehr modern gewesen. Übrigens ganz interessant auch, dass wir es Grundgesetz nennen, ja, und nicht Verfassung. Das hat den Gedanken, dass das Grundgesetz eigentlich nur ein Übergangsgrundgesetz sein soll, eine Übergangsverfassung, und die Bürger Deutschlands sich zu einem Zeitpunkt irgendwann in der Zukunft aus 1949 gedacht, selber darüber entscheiden sollen in einer Abstimmung, was ihre Verfassung ist.
Das deutet ja auch hin, dass diese drei Besatzungszonen, die sich dann vereinigt haben, sich keineswegs als der Endpunkt der Entwicklung anschauen. Es gab hier immer noch die sowjetische Besatzungszone, die DDR, die übrigens auch eine Verfassung hatte.
Ja, die DDR hatte auch ihre Verfassung. Tatsächlich war damals ja alles im Fluss. Man wusste nicht genau, wo das hingehen sollte. Und die DDR wurde dann ja Teil, sagen wir mal, unserer bundesrepublikanischen Verfassung des Grundgesetzes mit der Wiedervereinigung. Man hat damals diskutiert, wie man das eigentlich machen wollte. Es gibt zwei Optionen. Einerseits, dass sich die Bürger Deutschlands selbst eine Verfassung geben im Wege einer Abstimmung. So hätte man das damals auch machen können, 1990. Oder dass man das Grundgesetz auf ein anderes Gebiet, ein geografisches Gebiet überträgt. Man hat sich damals für die von mir jetzt zweit erwähnte Lösung entschieden, weil man nicht genau wusste, wie viel Zeit man hat, um zu dieser Wiedervereinigung zu kommen. Und es gab auch Stimmen, die sagten, jetzt haben wir das Fenster, das sich geöffnet hat, um die Wiedervereinigung umzusetzen. Lasst uns nicht zu lange warten. Und ein Verfassungsprozess mit Abstimmung hätte doch deutlich länger gedauert. Deshalb glaube ich, diese etwas provisorische Lösung. Ich glaube aber auch, dass ganz viele Menschen mit dem Grundgesetz, wie wir es nennen, insgesamt sehr glücklich sind. Ich habe gerade noch mal Zahlen dazu gelesen. In der Bundesrepublik sind es 88%, in der ehemaligen DDR sind es immerhin 67%, also auch immerhin zwei Drittel. Man sieht da eine Differenz in den Prozentzahlen. Das sollte man auch nicht ignorieren. Also die Zufriedenheit im Westen ist damit größer als in den neuen Bundesländern. Das sollte einem zu denken geben. Gleichzeitig aber immerhin mehr als zwei Drittel Zustimmung auch in den neuen Bundesländern. Da ist das auch ein sehr guter Wert, würde ich sagen.
Naja, weil man natürlich anerkennen muss, dass die Verfassung der DDR sang- und klanglos verschwunden ist und eine neue Verfassung diesen Bürgern gegeben wurde, dauert vielleicht eine Weile, bis man die große Liebe dazu entdeckt.
Ja, das glaube ich auch. Zumindest scheint es so zu sein. Das gibt ja die Realität so wieder. Das stimmt.
Aber nun gibt es ja ein Gremium, das sich als Wächter der Verfassung bezeichnet, der Verfassung. Und das heißt auch Verfassungsgericht, während die Verfassung Grundgesetz heißt. Es ist etwas verwirrend.
Ja, etwas verwirrend, zeigt aber gleichzeitig schon das Verständnis, was man hatte, als man das Grundgesetz schuf, dass man in diesem Grundgesetz den Begriff Bundesverfassungsgericht erwähnt, also Verfassung selbst halt auch. Vielleicht auf die Zukunft blicken, dass dann auch für eine spätere Verfassung das Gericht zuständig sein würde. Aber das ist jetzt spekulativ. Ja, ich finde das Bundesverfassungsgericht eine absolute Erfolgsgeschichte. Wir wissen ja, dass viele Bürger mit Bürokratie und mit Politik hadern. Das Bundesverfassungsgericht hingegen hat ein enorm gutes Ansehen in Deutschland, wird respektiert, ist tatsächlich unabhängig, erweist sich auch immer wieder als solches. Auch mit unbequemen Entscheidungen haben wir gerade zuletzt gesehen, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, eine 60 Milliarden Tranche des Haushaltes nicht im Sinne der Bundesregierung freizugeben. Die Details spare ich jetzt hier mal aus. Das hat der Bundesregierung sehr, sehr wehgetan und die Handlungsfähigkeit auch beschränkt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, für uns gilt nun mal das Grundgesetz, die Verfassung, an der wir uns orientieren und nicht politische Meinung. Und deshalb hat es so geurteilt. Auch in anderen Bereichen, muss ich sagen, sehr, sehr voranschreiten. Also zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe hat das Bundesverfassungsgericht freigegeben letztlich. Und viele, viele andere Entscheidungen, bei denen das Verfassungsgericht weiter ist, häufig schon als die Politik.
Wir hören ja sehr viel von europäischem Recht, von Recht, das aus Brüssel kommt. Ist denn das Recht, das über die Verfassung hinausgeht oder die Verfassung beiseite schiebt?
Ja, das ist interessant. Das ist immer die Frage des Verhältnisses von der nationalen Verfassung zu dem europäischen Recht. Die einfachen Regelungen, sagen wir mal aus Brüssel, die dort getroffen werden, gehen der Verfassung nicht vor. Aber nehmen wir die Menschenrechtskonvention, die in Teilen tatsächlich das Grundgesetz verdrängen kann. Das ist aber eine Rechtsprechung, die sehr im Fluss ist, die sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch den Europäischen Gerichtshof immer wieder befasst. Und ich glaube, das muss man sehen. Das muss man wahrscheinlich auch von Fall zu Fall entscheiden, wann welches vorgeht.
Wir hören ja in Australien, wir haben es ja gerade gesehen bei dieser Yes-Vote, die abgelehnt wurde, dass es sehr, sehr schwierig ist, die australische Verfassung zu verändern. In Deutschland ist das einfacher?
Ja, in Deutschland ist das einfach. In Deutschland braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat, um die Verfassung zu ändern. Das passiert auch häufig, also jetzt nicht jede Woche, aber ein, zweimal im Jahr im Schnitt, würde ich sagen, gibt es eine Änderung. In Australien hingegen ist das sehr viel komplizierter, weil man, als man die Verfassung schuf im 18. Jahrhundert, einfach sehr, sehr starke Grenzen eingezogen hat. Also es muss eine Initiative in Australien aus dem Parlament geben, dann muss eine Mehrheit der Bürger darüber abstimmen positiv und mindestens 4 der 6 Bundesstaaten müssen auch noch mit Ja stimmen. Also ganz viele Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um eine Änderung vorzunehmen. Und ich habe es vorhin noch mal recherchiert. 1977 gab es die letzte Verfassungsänderung in Australien, also sehr, sehr lange her.
Also können wir als Deutsche sehr froh sein, dass wir so eine moderne und relativ junge Verfassung haben.
Ja, ich glaube schon. Also Australien, muss man ja jetzt auch noch sagen, ergänzend gelingt es natürlich auch, die Verfassung neu zu interpretieren. Also ist jetzt nicht auch kein ganz gravierendes Problem, aber die Verfassung einfacher ändern zu können und damit den modernen Gegebenheiten anzupassen, ist, glaube ich, etwas, was die Akzeptanz in der Bevölkerung doch auf lange Sicht hochhält.
Ich bedanke mich vielmals für diese guten Worte.
Dankeschön.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.